Ryan Fox gewinnt die Open. Bryson DeChambeau ist Naturliebhaber. Rory McIlroy äußert sich zum Naturliebhaber. Wir haben einen deutschen Meister, der absteigt, einen Aufsteiger, der zum Final Four fährt. Wir haben einen neuen Fußball-Weltmeister und es ist so viel noch mehr passiert. Jetzt in Tea Time 404.
Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittamer.
Runtime Error. Das war doch immer so der Fehler, oder? 404 Runtime Error am Computer?
Wer will den nicht sehen? Ich krieg den immer noch teilweise, wenn eine Webseite nicht aufgeht.
Das stimmt. Ich habe gerade echt überlegen müssen. Ich hab gedacht, unsere Aufnahme hat gerade irgendeinen Fehler
was ist,
oder
hat
so.
Hat einen Runtime Error.
Was ist überhaupt 404 Runtime Error?
Das ist halt so eine klassifizierte Zahl. Weißt du, so wie es die DIN gibt, das ist eine nach deutscher Industrienorm. Deutsche Industrienorm 404.
Man könnte quasi jede Zahl nehmen und weil keiner weiß, was es bedeutet, deswegen wäre jede Zahl korrekt.
Richtig.
Okay, gut.
Nennen wir es, wie wir es wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time. Wir sind zum ersten Mal seit Jahrhunderten mal wieder in einem Studio und wir dürfen über ein Major sprechen. The Open Championship is in the books und Ryan Foxy Fox hat gewonnen. Hatte man jetzt vielleicht nicht so auf dem Zettel.
Nee, das ist richtig. Also Ryan Fox, den hatte ich jetzt nicht so niedergeschrieben, so als meine Top 3 oder mein Dark Horse, wie man auch immer wieder sagt. Aber ich muss sagen, wenn man sich seinen Record mal so anschaut, der hat zum Beispiel die Dunhill Links Championship gewonnen. Also es ist einer, der in Schottland schon ganz ordentlich Golf spielen kann oder zumindest auf so Linksplätzen. Und dann bei der 154. Open Championship in Royal Birkdale hat er dann zugeschlagen am letzten Loch. Packendes Finale.
Ja, letztes Loch. Cameron Young war ja dann quasi als, wie sagt man immer, als aktuell Führender im Clubhaus und musste dann da 2 Stunden
Bälle schlagen auf der Range.
Vor sich hin warten. Und dann verlierst du an der 18. Also dann verlierst du mit dem letzten Loch. Das stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor, oder?
Natürlich ist das kacke und ich glaube, er war schon sehr enttäuscht, als man dann die Kamera auf ihn gesehen hat, als er dann das Publikum gehört hat auf der 18. Aber andererseits, ich meine, wenn du so früh im Clubhaus bist, weil du eine krasse Finalrunde spielst, dann erwartest du auch am Finaltag am Start nicht, dass du gewinnst, weil du zu weit weg bist. Deswegen ist es jetzt was anderes, als wenn jemand, der mit 5 Schlägen Vorsprung führt, dann es am letzten Loch verkackt, finde ich. Also natürlich hat er irgendwie gehofft, es könnte reichen und es hat ja lang so ausgeschaut.
Ja.
Aber wenn du von so weit hinten in Anführungszeichen startest, dann ist es ja eher so, also dann auf ein eventuelles Playoff warten zu dürfen oder auf einen Sieg ist ja schon eher eine krasse Ausnahme. Also deswegen glaube ich, Enttäuschung klar, aber ich glaube, er hat es nicht erwartet, dass er überhaupt in der Position ist.
Wurde viel diskutiert. Also wir hatten ja auch zum allerersten Mal bei einem Major 3 62er Runden. Das ist ja normalerweise, wenn so eine 62 passiert, dann ist das ja, du lieber Himmel, dann wird das goldene Buch ausgelegt und der Spieler ist auf Ewigkeiten da irgendwie eingetragen. War das alles zu leicht? Hat es jetzt blöderweise mal nicht geregnet da oben?
Naja, es ist ein merkwürdiges Scoring, finde ich, weil ich meine, der Gesamtsiegescore war ja minus 10. Also das ist ein komischer Siegescore dafür, dass ständig 3x8 untergeschossen wurde. Ich meine, man hat vor allem gesehen, dass die Frontliner regelmäßig zerlegt haben. Du hattest ja das Gefühl, die Frontline, da spielt jeder eine 29. Und merkwürdig eigentlich. Dass es so niedrige Scores möglich waren, aber insgesamt der Platz natürlich trotzdem eine Bucht war. Also, aber auch das ganze Scoring war, ne? Ich meine, wie viele Leute auf 5, 6, 5, 4, 3, 2 unter waren, das war ein sehr, sehr außergewöhnliches Major-Final-Leaderboard, fand ich, von den Zahlen.
Also was so das Scoring angeht, also ich finde, das zeigt die typische Ambivalenz oder Nicht-Kontrollierbarkeit von so alten, klassischen Linksplätzen. Also wenn du bei uns einen Abschlag machst oder auch in den USA oder auch bei den Masters und das Ding kommt auf dem Fairway auf, dann bleibt es auf dem Fairway. Dann springt es halt vielleicht nochmal 5 bis 10 Meter rollt ein bisschen aus und dann hast du halt deine Fairway-Lage. Dort, also da hast du ja wirklich gesehen, du konntest einen glatten die Mitte runterhauen und je nachdem, welche Verkantung oder welche Welle oder welchen Hügel du getroffen hast auf dem Fairway, kann das ja wirklich dazu führen, dass der allglatteste Fairway-Spalter am Ende links oder rechts im Raff liegen bleibt. Also die Situation haben wir ja wirklich. Und ich glaube, das ist das, was zu dieser Score-Ambivalenz führt auf solchen Plätzen. Du kannst richtig gut Golf spielen und trotzdem nicht tief scoren aufgrund der Kicks, die du an dem Tag kriegst. Oder du kannst aber auch vielleicht mal nicht so gute Schläge machen, aber dann kickte und rollte der wieder zurück. Und ich glaube, dass das dann am Ende dazu führt, dass du doch ab und zu mal so ein paar richtig niedrige Runden hast, weil die vermeintlich nicht so guten Schläge werden dann nicht so bestraft. Aber auch, es geht insgesamt nicht so tief, weil es über vier Runden einfach nicht kontrollierbar genug ist für das, was da ja passiert auf dem Platz.
So, und dann gab es ja noch so ein paar Kuriositäten. Also zum einen, Schlägerwerfen war gestern. John Rahm hat jetzt ein neues Ding entdeckt. Er zerreißt seinen Handschuh. Müssen wir gar nicht groß drüber reden. Und jetzt kommen wir zu unserem Naturliebhaber Bryson DeChambeau. Und das große Ding da, die große Diskussion. Ich habe es ehrlicherweise nicht live gesehen. Ich muss mich jetzt davon ernähren, was so im Social Media, da gibt's mittlerweile auch schöne Memes, also was man nicht alles platt treten kann, und er tritt dann da irgendwie über einen Kuchen oder tritt irgendwie in einer anderen Geschichte mal im Restaurant auf einer Pizza rum. So, was war passiert? Sein Ball lag jetzt mal nicht so cool, ne? Also im hohen Gras. Und nun, jetzt wird diskutiert, hat er sich da jetzt durch Plattmachen des Grases drumrum, also er hat sich dann da mit seinen Füßen betätigt, hat er sich da jetzt einen Vorteil erlaufen, ertreten? Das wird ja jetzt gerade diskutiert oder wird immer noch diskutiert.
Also die Regel sagt ja, du darfst natürlich deinen Stand einnehmen, aber in der least invasive manner, also in der wenigsten invasiv, wie auch immer man das dann in dem Fall übersetzen will, also in einer Art und Weise, wo du am wenigsten den Bereich um den Ball herum irgendwie störst oder abänderst.
Ja.
Ja. Und natürlich gibt es dann auch noch eine zweite Zusatzregel, dass du deine Lage nicht verbessern darfst. Ja, das ist dann zum Beispiel auch, wenn ich einen Probeschwung mache bei einem Ball, der unterm Baum liegt, und ich erwische dabei einen Zweig und der Zweig fällt runter, dann habe ich auch meine Lage verbessert, ja, weil dieser Zweig ist jetzt nicht mehr im Weg. So, und das war dann so der Stein des Anstoßes, wenn jetzt, als jetzt Bryson da seinen Stand eingenommen hat, dann sah das so aus, als hätte er das absichtlich in einer Art und Weise getan, was es für ihn einfacher gemacht hat, mit dem Schläger an den Ball ranzukommen. Weil je mehr Heu ich zwischen Schläger und Ball habe auf dem Weg zum Ball, desto komplizierter wird das Ganze natürlich.
Also ich habe hier nochmal ein Zitat. DeChambeau bewegte im Rough Pflanzen im Bereich seines Rückschwungs. Die RNA erkannte eine unbeabsichtigte, aber regelwidrige Verbesserung seiner Schlagbedingung. Das klingt schon wieder hochtrabend,
also,
aber okay.
Boah, das Ding ist ja, dass du ja immer, du gehst ja immer hinter den Ball nochmal, also als ernsthafter Spieler, und visualisierst irgendwie deine Linie, deine Zielrichtung. Und er lief dann von hinterm Ball so in seine Standposition und ist dann da, klar, tritt man dann da auf höheres Gras, um den Weg dahin zu finden, weil da war ja wirklich hohes Gras teilweise. Und also ich sag's mal so, ich glaube, die meisten Spieler würden sich ungefähr so bewegen, wie er das da getan hat. Und das Geschmäckle ist halt natürlich, ne, die Kamera war auf jedem Winkel drauf, und dann hat man natürlich noch so andere Sachen, dass die R&A und Bryson DeChambeau sicherlich sich in zwei verschiedenen Lagern bewegen.
Die sind Kumpels, die sind ganz dicke.
Die R&A, das ganz traditionelle Golf, und denen ist sicherlich DeChambeau auch ein Dorn im Auge mit dem Thema Liv, was er gemacht hat, mit seinem YouTube-Golf und Content. Und dann kamen, haben wir ja noch, keine Ahnung, dann gab es ja noch, also um DeChambeau gab es ja wirklich genug Stories dann hier von Brandel Chamblay und vom Nick Faldo, was sie vorher gesagt haben. Nick Faldo sagt, wirft ihm vor, dass er keinerlei strategische Überlegungen anstellt, einfach nur draufbolzt. Also der hat ja schon auch viel Shit abgekriegt, und das war jetzt so ein bisschen, hat schon das Gefühl bekommen, dass das jetzt so eine kleine Retourkutsche ist. Nimm das, Bryson, wir sind hier die Regelhüter. Es war schon, wenn man genau hinschaut, würde ich schon auch sagen, ja, da hat er einen Vorteil sich ertreten. Ich glaube aber auch, diesen Vorteil hat er sich auf sehr natürliche Art und Weise ertreten, und den würden auch die meisten anderen Spieler sich ertreten. Nicht, weil man aktiv, hier will ich schwingen, da trete ich runter, sondern man läuft halt dahin zu seinem Stand. Und ja, man hätte auch drum rumlaufen können um diesen Büschel Gras, hat er nicht gemacht. Okay, kann man schon drüber diskutieren. Aber ja, und dann dieses ganze Theater danach, dass er das halt dann dieses, ja, er weiß nicht, ob er morgen antritt und so, was dann wiederum auch, das fand ich dann scheiße. Ich verstehe den Frust von ihm, aber wenn er dann am Freitagabend sagt, er weiß gar nicht, ob er morgen auftieht, oder ja, so, oder gibt kein Statement dazu.
Ja.
Das ist dann halt Bullshit, weil du ja dann, also damit machst du die Sache dann groß, und damit beeinflusst dann auch im negativen Sinn weiß ich nicht, andere Spieler oder das ganze Turnier. Und das ist auch das, was dann der Herr McIlroy nicht so geil fand.
Ja. Ich fand, es war aber von beiden Seiten. Also was heißt beide Seiten? Also auf der einen Seite, genau wie du gesagt hast, Bernd, der DeJambo von seiner Seite aus, indem er halt sagt, ich weiß gar nicht, ob ich morgen auftee. Auf der anderen Seite, wenn ich bei Social Media reinschaue, am Samstag oder Sonntag, da liefen ja die ganze Zeit irgendwelche kurzen Videos von irgendwelchen Medien und auch von den unterschiedlichen Touren, wo sie die Spieler befragt haben, hey, wie findest du das Thema? Ja, und dadurch befeuerst du das Ganze natürlich auch. Also ja, wenn ich über die Driving Range laufe, bei jedem, sage ich mal, ein Handy in die Fresse halte und sage, ey, was findest du denn dazu, was der DeJambo gestern gemacht hat? Und am Ende nervst du damit 30 Leute, die versuchen, da ein Turnier zu gewinnen. Also ich finde, beide Seiten haben das extrem aufgeblasen.
Wir wären aber ehrlicherweise in München bei der BMW International Open, wären wir wahrscheinlich auch über die Range gelaufen und hätten alle gefragt. Schön fand ich den Tweet übrigens hier, ich lese es nochmal kurz ab. DeJambo is welcomed into Patrick Reed School of Golf.
Stark.
Oh Gott.
Das fand ich stark. Oder ein anderes Ding, was ich noch gefunden hatte, war, oder was ich gesehen hatte im Netz, war a report, Bryson wanted to call Trump during rules spat with RNA and was denied. Also eine kleine Anspielung an die Fußball-WM, wo ja auch Infantino von Trump angerufen wurde, von wegen, dass man mal die rote Karte für Amerika bitte canceln sollte. Und so hätte jetzt wahrscheinlich auch DeJambo gerne mit Trump über diese Regelauswirkung irgendwie gesprochen. Ja, es war so ein bisschen so, als hätte man nochmal zurückgespult in die Anfangszeiten von Liv, fand ich. Weil irgendwie war dann Rory wieder so im Zentrum dieser ganzen Diskussion. Er stellte sich dann vor die Kamera und hat zum ersten Mal auch sowas gesagt wie, Bryson kann ich sowieso nicht leiden. Hä? Also wie lange sind die Jungs jetzt schon in diesem Zirkus drin? Und die müssen doch wissen, was so eine Aussage dann bewirkt. Das macht man doch nicht.
Macht das, also ich finde auch,
ich fand Rory extrem uncool. Also
ja. Ich glaube, bei Rory spricht da aber auch raus, dass er inzwischen auch, weiß ich nicht, das sowas sagt man nicht, wenn man Anfang 20 ist und noch Großes vorhat, sondern sowas traut man sich zu sagen, wenn man irgendwann jetzt auch irgendwann denkt, wisst ihr was ich kann euch sagen, was ich möchte, weil ich bin eh gesettelt, ich habe eine geile Karriere. Also es war nicht so geil. Ich fand es auch nicht cool, was er gesagt hat oder dass man sich so äußert über einen Kollegen. Man merkt aber auch, dass er sich einfach weniger und weniger scheißt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen.
Die Open sind in the books. Die Ausbeute der Dachregion war übersichtlich.
Wir hatten aber auch nicht viele Kämpfer am Start.
Nee, insgesamt waren es 4. 2 Deutsche, 2 Österreicher, die es versucht haben. Das Sepp hat es zumindest mal ins Wochenende geschafft. Also von daher gesehen, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja gut, also ich meine, trotzdem eine schöne Erfahrung gewesen für unsere Jungs.
Ja, ich meine, wir hatten jetzt was bei der PGA Championship, wo wir zwischenzeitlich mal, wo Stefan Jäger mal geführt hat und er war noch in den, also wo wir zwischenzeitlich mal so ein Leaderboard hatten an Tag 1 oder 2, wo wir gedacht haben, wow, Deutschland ist am Start. War das PGA Championship? Ich glaube schon.
Ja, das war die PGA Championship, wo Aaron Rye gewonnen hat. Da war Matti Schmidt zwischendurch mal Führender und ist dann am Ende auch Vierter geworden.
Ja, genau. Und Stefan Jäger war auch mit vorne dabei. Aber es ist ja leider im Moment noch so, vor allem beim Herrengolf, beim Damengolf fairerweise schon auch, dass wir jetzt, also bei den Majors spielen wir jetzt meistens keine große Rolle. Ne? Also keine, da geht jetzt nicht die Riesengefahr aus. wir hoffen, es kommt noch, aber dafür brauchen wir ein. Das ist wie immer, man braucht halt mehr Breite. Also wenn du halt, weiß ich nicht, 6-7 Starter aus Deutschland, oder ich rede jetzt mal wieder nur von Deutschland oder aus der Dachregion, wenn du 10 Leute aus der Dachregion hättest, die mitspielen, dass dann da mal jemand Top 5, Top 3 macht. Wie gesagt, Matti Schmidt, ich will das gar nicht unter den Teppich kehren. Wahnsinn, der hat ja eine Top 5 gemacht jetzt dieses Jahr, aber das passiert ja sehr, sehr selten.
Ja.
Also, und das wäre natürlich schon cool, wenn man bei den ganz großen Dingern auf der Welt, wenn man mehr Rolle spielen könnte.
Wir drücken die Daumen, wir unterstützen alles, was geht. War jetzt halt nicht drin, kann man ja auch mal machen. Gab es sonst noch irgendwas, was wir rund um die Open Championship noch erwähnen sollten? Scotty Scheffler hat irgendwie mal die Suche nach seinem Ball aktiv abgebrochen und hat dann irgendwie eine verbessert. Ach, also
ja. Stimmt, er wollte den Ball nicht finden.
Ja, der hat irgendwie die Leute aufgehalten, hat gesagt, jetzt ist Schluss.
Ja, das ist, ja, aber ich kann das auch nachvollziehen. Manchmal haust du einen Provisorischen hinterher und denkst dir, okay, jetzt bloß nicht den ersten finden.
Ja.
Also Klassiker finde ich am Par 3, da haust du links oder rechts in den Ginster und haust dann den Provisorischen, keine Ahnung, zum Tap-In ran, dann will ich den ersten nicht finden.
Übrigens, weil du das gerade sagst, Ryan Fox hier und der Mann der Stunde, der Mann der Woche hat, wo war das denn da? Das war Scottish Open habe ich auch gespielt. Und da war er, ich weiß nicht, habe ich es mitbekommen, weil er hinter mir im Flight war. Oder war sogar mit mir im Flight, weiß ich nicht mehr. Der hat Par 3, den ersten Ball irgendwo in die Ballerei gehauen und mit dem zweiten eingelocht.
So macht man das.
Ja, okay, so, dann hat er ein Par gemacht und hat dann, glaube ich, alle nicht nach meinem ersten Ball suchen.
Ja, aber wirklich, ohne Mist.
Und hat dann da ein allglattes Par gespielt mit einem Nullpart.
Und man also muss an der Stelle ja auch mal sagen, der Caddy von Ryan Fox hat ja auch mal bei einem guten Golfer gelernt.
Ja, richtig. Ich meine, Dean Smith, Caddy von Ryan Fox seit vielen, vielen Jahren, dürfte auch schon mal bei mir am Berg sein.
Und wie lange hat er da gebettelt?
Gehabt. Grundausbildung. Ja. Und ich habe ihn da wirklich vorbereitet auf alles, was einem am Golfplatz so passieren kann. Portugal Masters, glaube ich. Portugal Masters, 2019 oder so. Ich kam ziemlich spät ins Feld, oder also in einem dieser Jahre, 2018 kann es gewesen sein, ich kam super spät ins Feld rein, bin dann kurzfristig angereist, hatte natürlich dann kein Caddy am Start organisiert. Dean Smith war vor Ort, war baglos in der Woche. Und dann habe ich gesagt, Dean, weil ich kannte ihn so ein bisschen vorher schon von Ryan Fox, weil Foxy ja auch mit mir 2016 quasi graduiert ist von der Challenge Tour damals auf die European Tour. Und man, also kennen uns da schon länger und Dean Smith dann dadurch eben auch. Und dann hat er bei mir am Back Caddy gemacht.
Auch du bist ein bisschen Major seit gestern.
Ja, also ja.
Also in
schon.
Anderen Worten, wir sind Major-Sieger.
Wir sind eigentlich Major, also wir
haben eigentlich gewonnen.
Warte mal, Dachregion plus Neuseeland. So, Dachen ist Major-Sieger.
Ja.
Und es fühlt sich auch für mich so an. Also es ist schon ein Erfolg, finde ich, den wir da gefeiert haben.
Geil. Ja, oh, sehr schön. Also, das waren die Open 2026. Schönes Turnier, kann man nicht sagen. Nächstes Jahr großes Jubiläum. Und wir wollen das Thema aus der letzten Folge gerne nochmal aufgreifen. Das hat ja auch ein bisschen auf Instagram für eine gewisse Bewegung gesorgt. Oder wie Bernd Ritthammer in unserem Chat geschrieben hat, ach du Scheiße, was haben wir denn da losgetreten? Also, wir wollen es, also das ist letzte Woche ja offiziell rausgegangen. Bernd hat es bestätigt, im Wittelsbacher Golfclub auf der Fairway des 18. Lochs hat er es in die Kamera, in den Podcast, in die Welt gesagt, dass er den Qualifier spielt für The Open 2027.
Yes.
Was in Aussicht stellen könnte, dass wir in einem Jahr hier sitzen, völlig lost und betrunken, weil Bernd Ritthammer, wann ist denn Feierei? Wenn wir den Cut schaffen oder wenn wir einfach nur da sind?
Also wenn wir da sind, finde ich, kann schon die Party abgehen.
Geil.
Ja.
Weil ich meine, das weiß ja vielleicht noch nicht jeder, aber es wird halt einfach auf dem Old Course gespielt nächstes Jahr.
So sieht's aus.
Also, und ich
das finde ich eine sehr gute Aussage. Es wird gespielt auf dem Old Course.
Das
implementiert für mich, dass du nicht sagst, das Turnier findet dort statt, sondern
es wird gespielt.
Bernd Ritthammer spielt dort. Das ist schon mal der richtige Ansatz auch für die Psyche.
Ja.
Du spielst nächstes Jahr dort.
Ich spiele.
So. Also ich muss tatsächlich
sagen. Die anderen
sagen,
spielen mit dir.
Die anderen spielen auch mit mir mit. Also
Ryan Fox spielt
plus
mit
ich.
Dir.
Ryan Fox spielt mit mir am Sonntag.
Tommy Fleetwood hat vielleicht Glück und darf mit dir.
Tommy Fleetwood darf auch spielen. Wird traurig sein, dass er wieder nur Zweiter wird. Bisschen Tränen vergießen wie diese Woche. Nein.
Und wenn Bryson wieder den Boden platt macht, wird nicht Rory gefragt, sondern du.
Sondern ich werde gefragt.
Wie du das
dann werde ich sagen, I'm not particularly fond of him.
Ja. Genau.
Und du wirst John Rahms Handschuh zerreißen, nicht er.
Ja.
So läuft's mal 2027.
So,
gehen wir da rein.
So läuft's nämlich.
Geil. Hast du schon die Termine? Gibt's sie schon?
Die Termine vom nächsten Jahr gibt's noch nicht. Ich habe aber die Termine von diesem Jahr mal gecheckt und ich habe mir nochmal angeschaut, wie das genau funktioniert. Weil ich habe echt ziemlich Bock, muss ich sagen.
Ja, du kommst jetzt aus der Nummer auch nicht mehr raus. Sorry,
nein,
ob Bock oder nicht. Also selbst wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, wir gehen da rein.
Vor. Nein, aber ich meine, Flo, das geht dir vielleicht auch so, wenn man so ein Turnier sieht, jetzt wie die, man schaut sich die Open in Birkdale an und man sieht dann ja doch, also mir kommt es schon, viele der Spieler, mit denen ich irgendwie so den Weg bis zum gewissen Punkt mitgegangen bin und die haben sich dann weiterentwickelt, ich nicht mehr. Und du siehst dann diese Spieler große Turniere gewinnen oder Dinge vollbringen, wo das ist schon was mich, das kitzelt mich schon innerlich. Wo ich mir denke, boah, ist das geil.
100 Pro,
und wie viel Bock. Also, und dieses noch nie ein Major gespielt zu haben, das wurmt mich wirklich krass, langsam. Mehr und mehr. Und deswegen will ich dem Ganzen einfach, ja, vielleicht, wahrscheinlich auch nicht nur nächstes Jahr. Ich glaube schon, dass ich da Bock habe, das einfach zu probieren eine Weile.
So.
Und ja, why not? Sowas, mich hat gestern der Gedanke übermannt, dass ich einfach so lang den Open Qualifier spiele, bis ich schaffe, mich zu qualifizieren. Keine Ahnung.
Ach du lieber Gott. Das
aber
kann
jetzt
aber
mal eins nach dem anderen.
Genau.
Es gibt, ich melde mich da an und dann gibt es erst es gibt Regional Qualifier. Das ist eine Runde Golf einfach. Ich glaube, es sind fast so 8 bis 10 verschiedene Orte, wo das gespielt wird, alle am gleichen Tag. Das war jetzt dieses Jahr ein Montag, zum Beispiel im Juni, irgendwie 20. Juni oder sowas war das. Oder also Ende Juni war dieser Regional Qualifier. Und in dem Regional Qualifier kommen immer so, ja, so 6, 7, 8 Leute pro Qualifier kommen weiter zum Final Qualifier. Und der Final Qualifier war dieses Jahr, ich glaube, das sind 4 verschiedene Plätze.
Okay.
Wo dann natürlich diese Qualifikanten von unten, wo ich einer davon wäre, nach oben kommen, plus natürlich Leute, die dann da direkt einsteigen können. Also, sage ich mal, Tourspieler mit einem gewissen World Ranking, bliblablub. Und da hast du dann 4 Turnierorte. Das ist dann, glaube ich, 36 Loch an einem Tag, soweit ich weiß.
Du Liebe. Achso, okay.
Ja. Das ist wie beim US Open Qualifier von Walton Heath auch. Da gibt es auch 36 Loch an einem Tag. Das ist auch irgendwie ein Dienstag oder so. Das ist dann so eine Woche später nach dem Regional Qualifier.
Mhm.
Und ungefähr so 2 Wochen vor der Open. Und da musst du dann gab es, glaube ich, fünf Spots pro Final Qualifier und es gibt 4 verschiedene Orte. Also das heißt, insgesamt steigen dann 20 Leute, eben Tiger Christensen dieses Jahr, unter anderem kriegen dann quasi einen Spot bei der Open. Also das heißt, du musst durch einmal 18 Loch Regional Qualifier und dann zweimal 18 Loch Final Qualifier durch und dann bist du am Start.
Da müssen wir die Termine echt gut angucken. Also zum Beispiel ist jetzt schon mal gut, dass die BMW International Open Ende Mai sind nächstes Jahr.
Ja.
Weil es kann ja sein, dass wir, keine Ahnung, ich stelle mir das gerade so vor, wir sind irgendwie vor Ort mit dem Podcast und müssen dann zwischendurch mit dem Privatjet darüber fliegen, weil du wieder einen Qualifier spielst.
Geht ja nicht anders.
Ja, geht ja nicht anders. Wir müssen es aber alles frühzeitig planen.
Ja.
Also wenn ihr da draußen ein Flugzeug habt oder einen Hubschrauber, dann würden wir euch gerne schon mal auf die Warteliste setzen. Wir müssen für alles gewappnet sein 2027, weil es gibt mehrere Sachen, die wir einfach vielleicht auch parallel dann im Sommer nächstes Jahr irgendwie hinkriegen müssen.
Das passiert alles.
Boah.
Haltet ja, euch gut. Die Majors und den Ryder Cup frei.
Ja, aber genau. Das ist jetzt quasi, wir haben jetzt 2 parallel laufende Challenges. Für euch beide ist jetzt erstmal auch, müssen wir auch an der Stelle nochmal sagen, wir haben es nicht vergessen, es bleibt so. Wir haben immer noch die Par-3-Challenge, 500 Bälle auf eine Par-3-Loch. Wir wollen ein Hole, ich sag schon wir, ihr zwei, jeweils jeder von euch hat 250 Bälle im Golfclub Nippenburg bei Stuttgart. Werden wir an der 10 einen ganzen Tag lang, vielleicht dauert es auch noch 5 Minuten, wir wissen es nicht. Also 500 Bälle, Florian Fritsch 250, Bernd Ritthammer 250, dann geht da die Post ab und wir versuchen ein Hole-in-One zu schlagen. Das ist die Challenge, die gerade jetzt am aktuellsten ist. Aber dann haben wir Bernds nächste große Herausforderung, der Open Qualifier.
Es wird nie langweilig. Und ich, also am Tag nach Project, nach 500 Bälle, wie auch immer der Name
geht
ist,
sofort,
geht's los.
Geht's
jetzt ins
los.
Trainingslager. Ich bin dann erstmal 4 Monate in Dubai.
Genau. Du lieber Gott.
Und bereite mich vor.
Sehr gut. Ja. Ach, schön. Guck mal, so gehen uns auch die Themen im Podcast nicht aus. Ist doch auch mal eine wichtige Information.
Überhaupt nicht.
Guck mal, die anderen Podcasts suchen da immer nach irgendwelchen Gedönsfragen mittlerweile schon ChatGPT. Was kann ich nur tun? Wir gibt's machen die Themen selber.
Gibt es eigentlich schon ein, vielleicht auch, weiß ich nicht, off-record oder on-record, haben wir ein Datum schon rausposaunt für 500?
Es gibt ein Datum. Offiziell? Ich würde es nächste Folge nochmal etwas breiter treten, wie Bryson DeChambeau das auch machen würde.
Yes.
Aber wir hatten, habe ich das richtig im Kopf, dass das irgendwie Sonntag, der 18. Oktober ist?
Ja.
Okay.
Richtig. Also Sonntag, 18. Oktober, das Par-3-Thema im Golfclub Nippenburg. Werden wir nächste Woche nochmal ein bisschen mehr thematisieren, weil das ist jetzt auch nicht mehr so weit, ne?
Also nee, jetzt noch ein bisschen. Und vor allem, wir brauchen auch einen Ballsponsor.
Einen Ballsponsor brauchen wir auch noch. Also, falls ihr einen Hubschrauber, bitte?
Ja, wirklich, Ballsponsor.
Essen, Trinken, Charity, wir brauchen eigentlich für alles einen Sponsor.
Geil. Essen, Trinken und dann gucken wir mal, was wir für die Kinder tun können.
Naja, also ich sag's mal so, wenn Flo und ich verhungern und verdursten, dann können wir ja nie ein Hole-in-One spielen, um wahnsinnig viel Geld
jetzt für... Jetzt mach dir da mal keine Sorgen, ich bring dir schon noch eine Semmel mit, wenn's sein muss. Ich wohne ja da um die Ecke.
Leberkäs-Semmel.
Siehste? Also, da müsst ihr euch mal keine Gedanken machen. Dazu nächste Folge, in der Folge 405, ein bisschen mehr.
Oh.
Tea Time Werbung.
So, und dieser Werbepartner passt heute ganz gut, denn wenn ihr nach der Open Championship jetzt Bock habt auf echtes, so britisches Golf, wie wir das jetzt gesehen haben, muss ja nicht so ein verbrannter Erdklumpen sein, wie wir es da jetzt im Fernsehen gesehen haben, geht ja auch noch zu anderen saisonalen Jahreszeiten. Also wenn ihr Bock habt auf echtes britisches Golf, dann haben wir jetzt noch einen schönen Tipp für euch hier in Tea Time, der Golf Podcast, denn mit der Golf Amore Karte spielt ihr auf rund 1600 Golfplätzen in Europa zum halben Greenfee und jetzt Achtung, fast 100 von diesen 1600 Golfplätzen liegen auf den britischen Inseln.
Ja, und wer immer denkt, dass es da nur Linksplätze gibt, das stimmt ja gar nicht.
Nee.
Also man hat natürlich die klassischen Linksplätze. Du hast aber ja auch Inland-Links-Courses zum Beispiel. Oder auch, also ich habe auch schon sehr, sehr oft Parkland-Plätze gespielt dort. Also da gibt's ja wirklich alles. Natürlich die geilen Linksplätze direkt am Wasser, aber auch Inland und stadtnah und ländlich, also einfach alles.
Geil. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Parkland und zum Beispiel Links?
Naja, Parkland ist quasi wie so ein Park. Stell dir vor, okay, du gehst irgendwie in den englischen Garten, da sind
Versailles, Nymphenburger Schloss,
sowas,
Stuttgarter Schloss, keine Ahnung,
Solitude,
wie das heißt.
Solitude, keine Ahnung, irgendwas. Sowas in der Art. Und Linksplatz ist quasi, man sagt, der Linkskurs verbindet die See mit dem Inland.
Link.
Liegt also genau
Link
dazwischen.
Ja, also gibt's zum Beispiel auch im Norden von Schottland gibt's schöne Geschichten, die ihr mit Golf Amore erleben könnt. Also guckt euch das gerne mal an. Ich kürze das an der Stelle mal ab. Also alles, was mit Inspiration, Reisezielen und allen teilnehmenden Golfclubs zu tun hat, das gibt's nämlich im Internet auf golfamore.com. Golf zum halben Green Fee auf rund 1600 Plätzen in Europa. Ich finde, das kann man mal sich reinziehen. Viel Spaß beim Golfen.
Ja, viele Plätze spielen und weniger zahlen, finde ich eigentlich auch. Also, das ist schon ein Deal, den würde ich auch nehmen.
Tea Time, Werbung Ende.
So, müssen wir kurz Spanien gratulieren zur Fußball-Weltmeisterschaft. Habt ihr es angeguckt?
Ich habe 90 Minuten, dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Weil ich fand es sowas von unfassbar langweilig irgendwie.
Ja, aber nach dem Frankreich-England-Ding.
Ja, okay.
Das ist, glaube ich, alles langweilig.
Also, wo sollten die Tore noch herkommen fürs Finale? Also da war ja gar kein Platz mehr.
Da war das
mehr.
Pulver schon aufgebraucht.
Da war Ende Gelände für die ganze WM.
Und ich muss sagen, mir stand ein bisschen bei dieser, also ich habe die Halftime-Show nicht erwartet. Ich wusste nicht, dass die kommt.
Das war aber krass. Das war ja ein Fiebertraum, Alter. Das war ja mal mega geil.
Ja, schon, aber irgendwie, also ich meine, wie lang war, die Halbzeit war dann, wie lang?
Eine halbe Stunde.
Eine halbe Stunde.
So wie man das kennt im Fußball.
Wie man
das
halt kennt im Fußball. Ja, wobei irgendwie, ja, keine Ahnung. Es war schon krass, wer da war, aber irgendwie halt so unfassbar untypisch für Fußball.
Ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen neu. Ich fand es auch irgendwie, also ich glaube, das war aber letztes Mal schon so, dass der Weltpokal, also dass der mit dem Louis Vuitton-Täschchen da reingetragen wird. Also Product Placement vom Allerfeinsten. Und ich dachte noch, ich will's wieder haben, weil allein diese Kuriosität am Schluss wieder. Trump ließ es sich wieder nicht nehmen, auf dem Siegermannschaftsfoto, wie der Depp wieder mit daneben zu stehen. Und aber das Schöne war wieder, wie Infantino versucht hat, ihn da noch wegzugrätschen, bevor die den Pokal in die Höhe gereckt haben. Da gibt's so schöne Videos mittlerweile. Diese Panik im Gesicht von diesem Typen, dass der Trump da wieder auf dem Foto ist. Dann rennt der noch schnell vor der Mannschaft von links nach rechts, um ihn noch so ein bisschen wegzuziehen. Klappt aber nicht. Trump gibt ihm einfach die Hand und schüttelt die Hand, bleibt stehen, dann fliegen hinten die Feuerwerke hoch, der Pokal wird in die Höhe gereckt und wer ist wieder mit auf dem wichtigsten Foto für Spanien in den aktuellen Fußballgeschichten? Trump.
Ich finde es aber auch schon geil, dass Spanien gewonnen hat.
Echt?
Aufgrund der politischen, nicht fußballerisch, ich meine politisch.
Ja.
Nachdem der Herr Trump die Spanier überhaupt nicht mehr leiden kann, weil it's the worst country ever. finde ich geil, dass die auf seinem Boden gewinnen. Das meine ich.
Also ich fand es schon auch, also du musst ja dann als Spieler, haben sie gut gemacht, fand ich. Also dass die Spieler sich nichts haben anmerken lassen, die haben ihm halt schön brav die Hand geschüttelt, der hat ja auch die Medaillen dann noch umgehängt und so. Hat auch nicht immer so reibungslos funktioniert. 2-3 Spanier sind immer so weitergeleitet worden und haben dann plötzlich so auf halbem Weg festgestellt, huch, ich habe gar keine Medaille bekommen, ich gehe nochmal zurück, weil man nicht hinterhergekommen ist. Aber egal. Also herzlichen Glückwunsch an Spanien. Wir erwarten jetzt in den nächsten Tagen, dass Jürgen Klopp vor die Kameras tritt und sagt, ja gut, okay, dann mach ich's halt.
Das wäre doch eine schöne Sache.
Ja. Und dann aber auch Riesenkompliment an deine Kollegen von Magenta. Die haben ja gestern dann gleich veröffentlicht, dass sie die EM 2028 und die WM 2030 haben sie schon gesigned, haben sie schon eingetütet. Und dann stehen da in diesem Stadion Laura von Tora, unser Podcast-Freund Thomas Müller, der jetzt hoffentlich demnächst auch mal bei uns zu Gast sein wird.
Ja, jetzt hat er ja wieder mehr Zeit. Also außer, dass er selber noch rumspielt.
Ja, eben, der spielt da immer noch rum.
Spielt er immer noch rum.
Der hat schon Saison, by the way.
Also Thomas, spiel mal wieder Golf, Thomas, mit uns am besten.
Melde dich jetzt endlich mal wieder. Wir haben ja immer Zeit für dich hier, aber immer. Du ja nie. Tabea Kemme, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Johannes B. Kerner, Laura von Tora. Und weil da noch ein bisschen Platz war, holen sie noch Robbie Williams dazu. Also, das fand ich schon geil. Fand ich schon sehr schön. Also, Kompliment an das Team von Magenta. Die haben jetzt auch wochenlang da durchgearbeitet. Fand ich schön. Wolf Fuß hat wahrscheinlich für die nächsten Wochen keine Stimme mehr. Jetzt kurz Urlaub und dann geht die Bundesliga schon wieder los. Und dann gibt's einen neuen Bundestrainer und dann, Leute, dann weiß ich auch nicht weiter. So, ey, apropos Bundesliga.
Da war ja jetzt was am Wochenende.
Da war jetzt,
ne,
wieder was, da war aber was los.
Boah, was für Highlights, ne? WM-Finale, die Open und natürlich der 5. Spieltag der DGL, der Golf-Bundesliga.
Tee Time.
Der DGL-Spieltag-Rückblick. Präsentiert von All for Golf. Du bist auf der Suche nach trendiger Golfbekleidung und dem besten Golfequipment? Entdecke das große Produktsortiment mit allen Neuheiten und Top-Deals auf www.allforgolf.de.
Wir wissen jetzt endgültig, wer zum Final Four München-Riedhof in 2 Wochen fahren wird. An der Stelle möchte ich schon mal sagen, wenn ihr da noch nicht wart, das Final Four ist eine coole Nummer. Schöne große Party, Golfplatz sensationell, Golfclub sensationell und für alle, die vielleicht nicht hin können, kann ich jetzt schon verraten, 2 von uns werden Fernsehen machen für euch am Sonntag, am Finalsonntag des Final Fours, nämlich hier der Kollege Ritthammer und meine Wenigkeit. Ich habe kein Briefing. Ehrlicherweise haben wir vor der Aufnahme von heute, hat Bernd auch gesagt, ja, und was ist mit Kohle?
Also die Auftragslage ist dürftig. Ich weiß auch gar keine Zeiten. Ja. Sind wir da 10 Stunden oder eine halbe Stunde im Einsatz? Ich weiß es nicht.
Wichtig ist, dass wir Fernsehen machen.
Wir
machen Fernsehen. Ja. Und mehr dazu dann vielleicht auch nächste Woche. Wie viel Säcke Holzkohle wir kriegen, das vielleicht dann auch nächste Woche. Es ist nämlich noch Grillsaison. So, jetzt aber zum Sportlichen. Jetzt wissen wir also, wer zum großen Finale fährt, wer die Chance hat, deutscher Mannschaftsmeister zu werden. Bei den Mädels wie bei den Herren. Liga Nord, Liga Süd. Es gibt aber schon 2 Headlines, die das Ganze jetzt sehr besonders machen, denn der deutsche Meister der Herren aus dem letzten Jahr steigt in diesem Jahr ab. Das gab's noch nie in der DGL. Und was auch cool ist, weil damit hat auch keiner gerechnet, ein Aufsteiger fährt zum Final Four. Alter! Gut, dann gibt's natürlich noch die Altbewährten, aber Florian Fritsch hat mir heute Morgen schon einen Screenshot geschickt von seiner Übersicht, die er mit einem Kugelschreiber auf einen Block der PGA of Germany gekritzelt hat.
So schaut's aus.
Und deswegen gebe ich genau an diesen karierten
Block,
der vor ihm liegt, dass er es nochmal zusammenfassen kann.
Ein linierter College-Block, genau. Oh. Als Grundlage für die ganzen, sag ich mal, Meinungen, Urteile und was weiß ich nicht alles, was da sonst noch folgt.
Ich jetzt erstmal
die großen Zahlen, Daten, Fakten, Stats. Es gab nämlich 2 Doppelspieltage, jetzt am 5. Spieltag der DGL in der ersten Bundesliga Nord und Süd. Der Norden hat gespielt in Berlin-Wannsee. Und den Spieltag dort hat gewonnen bei den Damen eben der Gastgeber Berlin-Wannsee. Aber auch die Herren von Berlin-Wannsee haben bei sich zu Hause gewonnen. Und damit sieht in der ersten Bundesliga Nord bei den Damen und Herren die Ligatabelle eben so aus. Bei den Damen fährt zum Final Four die Nummer 1 der ersten Liga, der Hamburger Golfclub Falkenstein. Und die Sieger des Spieltags, Wannsee. Auf dem 3. und 4. Hubbelrad bzw. Hösel und der Düsseldorfer Golfclub wird absteigen. Bei den Herren ist ganz oben Golfclub Hubbelrad, fährt damit zum Final Four, direkt dahinter Wannsee. Die sind irgendwie auch irgendwie schon die ganze Zeit dabei im Final Four. Hamburg wird 3., Stolper Heider aus Berlin 4. und der Absteiger, du hast es ja schon angedeutet, Hösel. Im Süden gab es auch den Doppelspieltag und zwar im Münchner Golfclub Strasslach. Die Tagessieger vom 5. Spieltag waren bei den Damen der Golfclub St. Leon Roth und bei den Herren hat Habsberg den Spieltag gewonnen und das hatte am Ende nämlich einen großen Effekt auf die Rangliste und genau das, worüber wir dann gleich reden werden. Jetzt aber erst nochmal kurz zur Ligatabelle. Bei den Damen fährt zum Final Four St. Leon Roth als Ligatabellensieger, der Stuttgarter Golfclub Solitude 2. und damit auch beim Final Four mit dabei in Riedhof. München wird 3., Frankfurt 4. und der erste Golfclub Fürth aus dem Frankenland bei Bernd in der Nähe beginnt den Weg in die zweite Liga. Bei den Herren ganz vorne dabei, St. Leon Roth, wer hätte es anders gedacht. Dann Habsberg auf der 2 durch den Ligaspieltag-Sieg nach vorne gerutscht. Frankfurt auf dem 3. Rang, München auf dem 4. und Augsburg steigt ab in die 2. Liga.
Nein.
Also Bernd hat irgendwie viel mit Absteigern zu tun.
Ja, danke. Danke.
Also wenigstens hat er die
Open
gewonnen.
Aber Moment mal, ich muss jetzt mal ganz klar sagen, ich habe nie in Fürth. Ich habe in Nürnberg gewohnt, nicht in Fürth. Das ist ein großer, großer Unterschied.
Ist doch das Gleiche, oder? Jetzt habe ich aber einen Fass aufgemacht, oder?
Alles klar. Wir gehen nicht tiefer drauf ein. Aber ja, Franken und Schwaben steigen ab. Das ist schon eine bittere Kiste.
Das ist bitter.
Aber
gut. Das ist sehr, sehr bitter.
Aber wo ein Aufstieg kommt, kann auch ein Aufstieg wiederkommen irgendwann nächstes Jahr.
So, was passiert jetzt in den letzten 2 Wochen? Fährt man jetzt ein paar Mal zum Riedhof und macht ein paar Proberunden? Was machen die Final Four Teilnehmer jetzt noch?
Also die ganzen Final Four Teilnehmer aus dem Süden, die werden da garantiert vorbeifahren und schon mal ein paar Runden drehen. Also das
haben sie tatsächlich auch teilweise schon gemacht, habe ich gesehen, weil ja schon ein paar feststanden.
Richtig. Also
aber passiert das jetzt in den nächsten 2 Wochen noch ein bisschen verstärkter?
Das wird verstärkter passieren. Die werden da hingehen, die werden ganz viel Matchplay spielen, die werden diesen Platz spielen, die werden, oder wenn sie das nicht können, wenn sie aus dem Norden kommen, diesen Platz ähnliche Plätze spielen. Die werden sich dann vorbereiten auf die mögliche Wetterlage. Das, was ich zum Beispiel gemacht habe mit meinen Mannheimern, weil es dann losging mit dieser ganzen Media-Schose, als es dann mit diesen On-Course-Interviews, ich habe mit denen On-Course-Interviews auch trainiert.
Oh.
Das heißt, wir haben wirklich so Matches gespielt gegeneinander, vielleicht auch Freundschaftsspiele gegen andere Clubs, und währenddessen bin ich rumgelaufen mit einem Mikrofon in der Hand und habe halt einfach mal ein paar kritische Fragen gestellt während der Runde.
Das heißt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, der Jens ist ja inzwischen unter anderem auch als Media-Coach tätig für die ein oder anderen jungen Spieler. Und das heißt, Jens bereitet dann junge Spieler auf blöde Fragen von Kommentatoren on-course wie Florian Fritsch vor.
Korrekt, ja, genau. Und zwar, was ich allen teilnehmenden Golfclubs hier jetzt raten würde, bucht Bernd Rittermer und Jens Zielinski, die kommen dann zu euch.
Wieso ich?
Ja, du bist ja dann...
Der für die ganz blöden Sprüche?
Genau, du bist der Zuständige, der halt dann fragt, keine Ahnung, wenn einer den Ball rechts weggesliced hat, na, das nächste Mal vielleicht die Schlagfläche mehr schließen, stand sie zu offen bei diesem Schlag?
Ja.
Dass dann in dem Fall...
Nee, halt, Bernd, nee, das ist der große Unterschied zwischen euch beiden. Du würdest gleich in die Analyse gehen, Bernd würde erstmal lachen.
Ich würde
den Spieler und die Spielerin erstmal auslachen.
Ja, genau, ich kann es mir richtig gut vorstellen.
Also in meiner Welt ist es doch eher gut für den Spieler. Aber ich verstehe schon, dass das die Spieler teilweise nicht so sehen. Weil ich nehme doch sofort den Ernst aus der Situation.
Ja, also, ja, nein, aber ich würde glaube trotzdem darauf wetten, dass ihr beide würdet das komplett unterschiedlich angehen.
Das wäre geil.
Bernd würde lachen und sagen, oh, jetzt habe ich aber Hunger, und dann ins Clubhaus laufen, und weil du wärst gelangweilt jetzt von der Scheiße, die der Spieler da oder die Spielerin da macht. Und Flo würde sagen, oh, da müssen wir aber jetzt mal...
Ja.
Dann müssen wir mal kurz die Geometrie...
Der Flo und ich im Doppelcoaching-Team, oh Gott. Das
als
ich
mit dem Mannschaftsbus
geil
eingeparkt habe, da habe ich schon gedacht, da stimmt was nicht.
Da hat die Symmetrie, die Geometrie beim Einparken nicht ganz gepasst. Da waren die Energietore falsch hintereinander gereiht. Ne?
Also wir freuen uns auf jeden Fall aufs Final Four. München-Riedhof, das große Finale. Wenn ihr Zeit habt, übernächstes Wochenende, dann fahrt gerne mal vorbei. Die Eröffnungsfeierei ist auch immer eine schöne Geschichte. Und dann ist für mich auch ein Highlight, wenn dann alles mal rum ist. Wie viele Sekunden dauert es, bis wir von minus 8,0 Promille im Körper bei plus 300 in jedem Spieler, in jeder Spielerin sind. Das macht Klick, aus, Ende, Lichter aus, Hallöchen, Popöchen.
Was ich an dieser Stelle empfehlen kann, weil das meine Spieler gemacht haben, auf den Toiletten gibt es Duftstäbchen.
Bitte?
Und die haben sie sich in die Nase geschoben? Oder
nein, die eignen sich extrem gut, um Mikado zu spielen.
Jetzt weiß ich, warum deine Mannschaft auch nie... Wo sollte das
Während
denn
die anderen performen, spielt Flo's Leute, spielen Mikado Duftstäbchen auf der Toilette.
Ich stelle mir das auch gerade vor, dass Flo erstmal als erstes in die Toiletten rennt, dann ganz freudestrahlend zu seiner Mannschaft rennt und sagt, Leute, auf den Toiletten gibt es Duftstäbchen. Wisst ihr, was wir damit machen können? Und alle so, ja, Junge, wir wollen auch jetzt hier. Ja, schön. Nee, toll. Es ist ein guter Tipp.
Tea Time.
Der DGL Spieltagrückblick. Präsentiert von All4Golf.
Entdecke die große Produkt- und Markenauswahl sowie Top-Angebote immer zu den besten Preisen auf www.allforgolf.de.
Sehr gerne. Kommen wir schnell zum Hammer-Gag der Woche?
Unbedingt.
Das war aber schon
schnell.
Der ging kritisch.
Nein, ich habe ihn.
Er hat ihn.
Colin. Colin war es mal wieder. Das ist mit der treueste Witzelieferant seit vielen Jahren. Also Colin, Grüße gehen raus hier.
Oh wow.
So.
Du bist der Duftstab.
Du bist der Duftstab meines Herzens.
Der Witzelschicker. Toll.
Du bist der Mikado-Stab meines Herzens.
Herrlich.
Wie nennt man jemanden, der ein Brot bewacht? Da könntet ihr eigentlich drauf kommen.
Ein Brot bewachen, ein Breadkeeper.
Leibwächter.
Der ist gut.
Wir gratulieren noch schnell Marcel Schneider und Thomas Rosenmüller. Die haben nämlich auf diesem parallelen Event zu den Open nicht so schlecht gespielt. Nämlich sensationell.
Wie krass das untergeht, ne? Dieses Parallelevent zum Major. Aber ja, ist ziemlich hübsch da, ne?
Punta Cana.
Für beide ist sau wichtig, muss man einfach so sagen.
Ja.
Ich meine, Marcel hat ja schon eine schwierige Saison bisher gehabt, hat gestruggelt, hat es oft auf Social Media auch kundgetan.
Ja.
Und jetzt, eine richtig nice Top 10. Sechster ist er, glaube ich, geworden, geteilter Sechster,
ja.
Und dadurch jetzt, ich habe vorher nachgeschaut, Race to Dubai wieder auf Position 90 vor. Und es kriegen ja nur 100 die Karte. Also es ist schon dieses Jahr sehr, sehr knackig.
Ja.
Und auch Thomas Rosenmüller, der ja in München schon gut performt hat und seitdem so ein bisschen auf einem Run ist, muss man sagen.
Der hat einen Lauf gerade, ja. Geteilter Neunter ist er geworden.
Ja.
Nicht schlecht.
Glaube ich auch, ne? Er hat jetzt quasi drei offizielle Starts bei der DP World Tour drin. Und ich schaue nochmal ganz kurz nach. Ich bin hier, hab's schon ab. Genau, hat drei offizielle Starts drin und ist jetzt tatsächlich auf Platz 120 im Race to Dubai schon. Was cool ist, wenn man bedenkt, dass er eigentlich ja nicht in Europa spielt. Also das heißt, er sieht da, glaube ich, jetzt schon diese Option, über das Race to Dubai, über die Rangliste das zu machen und wird jetzt da sicherlich auch den ein oder anderen Start kriegen über Top-10-Regelungen und sowas. Mhm. Also, aber da läuft's. Ich glaube, für die zwei Jungs war das richtig geil. Guter Schritt in die richtige Richtung.
Nächste Woche sprechen wir weiter über den Qualifier von Bernd Ritthammer und was er jetzt in der Zwischenzeit schon geändert hat. Neue Ernährung, neue Trainer, neues Umfeld, neue alles Menschen, neue Golfplätze, neue Schläger, neue Bälle, neues Bag, neue Mütze, alles. Also, keine Ahnung, werden wir nächste Woche besprechen. Dann sprechen wir natürlich über die 500-Bälle-Challenge und was nicht sonst noch so alles passiert ist. Vielleicht haben wir dann Jürgen Klopp schon gesigned, was jetzt für diesen Golf-Podcast nicht die Welt ist, aber kann man ja mal erwähnen. Und dann sind wir nur noch eine Woche vor dem Final Four. Auch darüber wird zu sprechen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Lasst uns ein Like da, einen Daumen hoch, schreibt gerne einen Kommentar bei YouTube, bei Spotify und so weiter und so fort. Danke auch für die vielen Nachrichten, dass Apple Music mittlerweile auch Videopodcasts anbietet. Wir sind da schon seit Wochen angemeldet, aber beim Apfel scheint man lange Urlaub zu machen. Oder keine Ahnung, das müssen die bestätigen, dass wir das Video dort auch hochladen dürfen. Ja.
Ich denke, denen fehlt die Manpower.
Ich glaube auch. Ich rufe da mal an.
Ja.
Ich habe ja ein iPhone, da muss man eigentlich direkt Durchwahl irgendwie, muss ja irgendwie funktionieren. Weiß ich auch nicht. Aber Dankeschön für die vielen Nachrichten, so unter dem Motto, ihr kennt euch ja gar nicht aus, bei Apple kann man auch Videos hochladen. Ja, haben wir doch schon alles angefragt, aber da müssen die erstmal ihren Daumen hoch machen. Klar, wir sind ein sehr komplizierter Podcast mit viel politischem Inhalt, da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber so langsam, aber sicher könnte man da auch beim Apfel mal den Daumen hoch machen und sobald das geschieht, werden wir euch das hier an dieser Stelle mitteilen. So, das war's jetzt, bis nächste Woche, auf Wiedersehen.
Tschüss. Ciao.